In der heutigen Folge habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast, die nicht nur ein mehrfach siebenstelliges Business aufgebaut hat, nicht nur Business- und Mindset-Coach ist, Strategin für High-Level-Coaches und mit einer kleinen Audience und einem schlanken Team ein Unternehmen aufgebaut hat, das seinesgleichen sucht, sondern sie ist auch eine der Speakerinnen bei Aiming High Life Ende September in Berlin. Du wirst sie heute in diesem Interview erleben können. In diesem Gespräch sind wir in so verschiedene Facetten eingetaucht, sind tief getaucht. Du wirst so viele Goldnuggets aus dieser Folge herausholen können. Und wenn du nach dieser Folge spätestens dann sagst, wenn nicht jetzt sowieso schon, und spätestens nach dieser Folge sagst, okay, wow, ich liebe diese Kombination aus Ramona und ihr. B, ich möchte sie unbedingt bei Aiming High Life live erleben auf der Bühne. Plus, ich möchte in diesem Raum sein mit 139 anderen Legends, die ihr Unternehmen nicht nur skalieren, sondern expandieren und nicht nur ihr Business, sondern auch ihr Leben in allen Facetten. Dann findest du alle Infos zu Aiming High Life, wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit möchte ich dich gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Herzlich willkommen in dieser Folge, Karin Wess. Wir alle lieben dieses Geräusch. Doch was wir noch viel mehr lieben ist, wenn dieses Geräusch zum Standard wird. Lückenlos. Jeden einzelnen Tag. Mehrfach. Und das nicht, indem du dein Business auf eine Weise führst, die zwar profitabel ist, bei der du dich aber selbst verlierst, sondern nur mit 100% Let's Fucking Go Energy. Durch das Errichten deiner Unapologetic Seven-Figure Dynasty, die auch dann für dich arbeitet, wenn du es gerade nicht tust. Und damit herzlich willkommen im Aiming High Podcast. Ich bin Ramona Ochsenbauer, Gesicht, Herz und CEO von Aiming High, dem Zuhause angehender Seven-Figure-Brands, die ihr Business skalieren wollen und ihren Lifestyle. Du bist nicht hier für Kompromisse. Du bist hier, um deine eigenen Regeln zu schreiben. So fasten your seatbelt, because your unapologetic, uncompromised empire is waiting. Ich freue mich sehr, die wundervolle Karin Wess heute im Aiming High Podcast als Gast mit dabei zu haben. Und es gibt keine Person auf diesem Planeten, die dich besser vorstellen kann als du dich selbst. Deswegen würde ich dich einmal bitten, Karin, wer bist du denn? Was machst du denn? Was müssen wir über Karin Wess wissen?
Oh mein Gott, ich hoffe, du hast jede Menge Zeit mitgebracht. Nein. Ja. Was gibt's über mich zu wissen? Grenzenlos, limitless, go for crazy und dann ins Universum knallen. Das ist mein Credo, das ist das, wofür ich selber losgehe. Self-Leadership ist das, wofür ich brenne und Entrepreneurship wirklich bis in jede einzelne Phase. Ich bin Mama von einem Zweibeiner, aber auch von ein paar Vierbeinern und bin sage und schreibe jetzt mittlerweile seit 13 Jahren in diesem Business, sprich Online-Coaching, Online-Business-Coaching. Und ich finde es immer spannender, wo sich alles hinentwickelt. Also der Anfang 2013 war extrem spannend. Mhm. Und gerade das, was ich jetzt nochmal tut, ist einfach, ja, ich finde, es wird mit jedem Jahr spannender, es wird mit jedem Jahr selektiver, es wird mit jedem Jahr, auch die ganze Bubble wird mit jedem Jahr reifer irgendwie und ja. Das ist extrem schön.
Absolut. Und ich glaube, da können wir dann noch richtig gut reintauchen, so in deine vielleicht Prognosen, aber vor allem auch diese Veränderungen, die du beobachtest. Und ich finde es so, so spannend bei dir, wie lange du schon am Markt bist. Ich glaube, es gibt wenige, die über so einen langen Zeitraum so erfolgreich sind. Wir haben schon viele One-Hit-Wonder gesehen. Wir haben schon viele gesehen, die plötzlich aus dem Boden schießen. Dann geht es 2, 3, 4 Jahre und auf einmal sind sie wieder weg. Und 13 Jahre wirklich in dieser Geschwindigkeit, auf diesem Level, in diesem Markt, ist natürlich eine Hausnummer. Und was würdest du denn sagen? Ist so das Erfolgsgeheimnis, das Erfolgsrezept Nummer 1, um wirklich diesen kontinuierlichen Erfolg zu haben, um kontinuierlich vorne mitzuspielen und sich selbst dabei auch nicht zu verlieren.
Ja, also ich würde gerne das eine Geheimnis sagen. Wenn ich es finde, dann werde ich es wirklich der Welt mitteilen. Aber es sind immer mehrere Komponenten. Es spielen immer verschiedene Teile einfach auch zusammen. Und für mich ist es auf der einen Seite wirklich meine Vision. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich weiß, dieses Business und mein Weg supportet mich ganz krass dorthin. Das ist ein Part. Also mein eigenes Warum. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder das Warum zu wissen, was ist das eigentliche Problem, das ich draußen löse und gibt es noch ein Problem, bei dem ich jetzt gerade bin? Stichwort Pivoting. Also wandle ich mich mit dem Markt mit oder bleibe ich stehen? Das ist eine ganz fixe Komponente. Und dann eben auch einfach immer wieder zu schauen, was, also ich denke, dass eins der wichtigsten Dinge, das, was ich sehe, warum dann so viele wieder rausgehen, ist, es gibt Phasen, da wird es echt schwer. Es gibt Phasen, da hast du echt Challenges. Es gibt Phasen, da läuft gefühlt gar nichts mehr. Und dann entscheidet sich halt einfach, wer du bist als Mensch. Ob du da drüber gehst oder du sagst, ah, okay, das ist neu, das hatte ich noch nie. Oh, spannend. Oh, was ist jetzt los? Oh, wo kommt diese Trouble jetzt plötzlich her? Ich kenne dich noch nicht, ja? Mit welcher Einstellung du da einfach rangehst. Ganz ehrlich, es wäre schon so oft so viel einfacher gewesen, das Handtuch zu schmeißen. Aber als alleinerziehende Mama und als ich gestartet habe, war meine Kleine gerade mal 2,5. Ich hatte einfach keinen Plan B und ich wollte auch keinen Plan B. Ich wusste, das ist das Ding und ich bringe das zum Laufen durch jede einzelne Phase durch. Und mit jedem Ding lernst du und zwar so krass, wenn du offen bist dafür und so viel, wenn du bereit bist dafür, dass Wachstum dann im Endeffekt nicht mehr nicht möglich ist. Ja, also es ist die logische Schlussfolgerung daraus, ja.
Ja, absolut. Und ich liebe es so sehr, mit meinen Interviewgästen auch einzutauchen, weil du hast sie gerade schon angesprochen. So diese Momente, wo es einfach nicht so easy ist, wo im Außen nicht alles rosa-rot und voller Einhörner ist, weil in den Momenten, wo es so ist, das ist easy, sich zu zeigen. Da ist es easy, aus voller Confidence und Conviction heraus zu verkaufen. Da ist es easy, dieses Momentum, also es ist nicht ganz easy in dem Sinne von, es geht ganz von alleine. Man darf dieses Momentum definitiv schon auch nutzen, lernen und vor allem auch so eine gewisse Maintenance dann auch drin behalten können. Also das ist definitiv auch eine Mastery. Und gleichzeitig ist es so viel leichter, als zu sagen, man ist jetzt in diesem Moment, wo es gerade nicht so läuft, wo im Außen die Dinge eigentlich alle dagegen sprechen, dass das jetzt funktioniert. Und dann trotzdem diesen Step zu gehen, trotzdem zu sagen, hey, no matter what, ich gehe da jetzt weiter, weil ich weiß, nicht nur ich habe keinen Plan B, sondern ich möchte Plan A. Und was würdest du denn sagen, sind die zwei, drei Momente gewesen in deiner Karriere, wo du gesagt hast, da war es entweder kurz vor knapp oder auch du, für dich war klar, es ist keine Option aufzugeben. Du bist dir aber sehr, sehr sicher, dass an diesen Stellen viele andere aufgegeben hätten.
Ja, ein Punkt war 2015, als ich mich getrennt habe und wirklich zu entscheiden, okay, ich starte wirklich komplett von null. Und komplett von null hieß komplett von null. Ich hatte noch keine konstanten fünfstelligen Monate. Ich hatte immer wieder welche, aber noch nicht richtig konstant. Um dann wirklich komplett bei null zu starten, mit null Reserven. Also ich habe damals wirklich meine Eltern gefragt und gesagt, okay, also es ist soweit, ich mache jetzt den Schritt, könnt ihr mich supporten? Und ich wusste genau, wie schaffe ich die nächste Miete. Das wusste ich, mehr wusste ich nicht. Und da war so dieser Punkt, da ich sage, okay, was ist die Alternative? Die Wohnung, die ich ausgesucht habe für meine Tochter und für mich, die zu haben und zu wissen, das ist ein Raum, in dem ich wachsen kann. Oder irgendwo, so blöd es klingt, aber wirklich so, mein Gedanke war so, oder in Bahnhofsnähe zu ziehen, so auf 36 Quadratmeter und alles ganz klein machen, damit ich irgendwie über die Runden komme. Und da saß ich eines Abends wirklich so in dieser Wohnung und habe gesagt, okay, no way. Der kommt nicht in Frage. Es ist auch ein Sicherheitsaspekt. Und sofern ich diesen Raum habe und diese Möglichkeit habe zu wachsen, werde ich Wachstum wählen, auch wenn es schwer ist. Das war einer dieser Punkte. Was keiner mitgekriegt hat, ist, wie es manchmal aussieht behind the scenes, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Und nämlich auch in den Wochen und Monaten davor. Nicht nur in dem Moment, sondern in den Wochen, Monaten davor. Das war definitiv eine Phase insgesamt von fast 1,5 Jahren, wo ich mit allem konfrontiert war, womit man als Frau in einer Beziehung konfrontiert werden kann. Und habe für mich gemerkt, ich schaffe es, mein Business auf gleich zu halten, aber ich schaffe es nicht mehr, mich auf gleich zu halten. Also ich war phasenweise echt ein Wrack, was das angeht. Und die dritte Phase war definitiv die, als ich wusste, mein Papa stirbt. und ihn in diesen letzten Monaten und Wochen begleitet habe und dann die Phase danach. Und diese Trauer oder per se war gar nicht so sehr das Problem, sondern alles, was danach kam. Quasi zu sehen, wie meine Mama unter Anführungszeichen abstürzt, mich plötzlich um meine Mama wieder wie um mein Kind zu kümmern. Also wenn du plötzlich als Tochter die Mutterrolle übernimmst für deine eigene Mama und beginnst alles, was da war, aufzulösen und zu machen und zu tun. Und da habe ich erst fast ein Jahr später gemerkt, wie sehr mir die Kraft ausging und bin echt in so eine, also wenn man gerade ein Baby bekommen hat, sagt man in so eine Wochenbettdepression. Und für mich war das so in eine 2 Wochen Depression, aber total, aber wirklich total. Und ich dachte, es geht genau gar nichts mehr. Und dann habe ich mich eben einfach so selbst dabei beobachtet und dachte, du hast jetzt die Wahl, alles an die Wand zu fahren oder dich irgendwie wieder aufzurappeln und für das loszugehen, was du wirklich willst. Also es gibt Phasen, die sind echt tricky. Es gab auch der Moment, dass mir mein Steuerberater meinte, vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, Konkurs anzumelden. Also das sind dann so Momente, wo du denkst, was habe ich verbockt, ja? Also was habe ich nicht gesehen? Wo bin ich als Unternehmer nicht gut? Und ja, die eine oder andere Finanzamtsmeldung oder Vorauszahlung und Nachzahlung gleichzeitig, ja? Also das sind schon Sachen, ganz ehrlich, die behind the scenes passieren, mit denen jeder irgendwann im Lauf der Zeit konfrontiert ist, über die draußen niemand spricht, weil, oh mein Gott, wir haben doch alle ein Freedom Business und es ist so leicht und es ist so easy going, ja? Und auf der anderen Seite, jetzt auch so in meiner Altersklasse, so ich sage jetzt mal so ab 40 aufwärts, ich habe doch mehrere, gerade im One-on-One-Kundinnen, die so 45 und darüber sind, wo sich schon auch zeigt, das Thema Menopause ist plötzlich ein Thema. Und zwar nicht im Sinne körperlich, dass wir die klassischen Symptome haben, aber dass wir merken, hey, unsere Power verändert sich. Wir ticken nicht mehr so wie vor. Wir kriegen Dinge nicht so auf die Reihe wie sonst und wir wissen nicht, warum das so ist. Und das ist schon auch echt eine Challenge. Und mit je mehr Frauen ich in dieser Altersklasse sozusagen auch spreche, desto mehr kriege ich mit, dass es wirklich relevant ist. Aber niemand drüber spricht. Und so viele es auf das schieben, ja, ich weiß nicht, der Markt hat sich verändert oder vielleicht sind nur mehr die Jungen so zackig oder ah, es fällt uns auch so schwer, das irgendwie zu greifen. Was ist es denn eigentlich, was sich da gerade verändert? Also nur als ein paar kleine Beispiele.
Und ich würde gerne direkt an diesem letzten Punkt ansetzen, auch wenn die anderen Punkte alle absolut genial waren und ich glaube, wir in jeden irgendwie so ein bisschen reintauchen könnten. Gleichzeitig ist es der, der nochmal so sehr zeigt, wie wichtig es ist, dass wir als Frauen Business anders führen. Weil es ist ja nicht nur diese Lebensphase. Du hast dann vorher, hast du mit deinem Zyklus, dann ist diese Phase, wo du sagst, jetzt ist vielleicht ein Kinderwunsch da, aber es funktioniert nicht. Dann ist die Phase, der Kinderwunsch ist da und es funktioniert schneller, als du gedacht hast. Also im Leben einer Frau verändern sich ja so viele Dinge, die du häufig eben nicht beeinflussen kannst, wo du mit dem mitgehen darfst, was da ist. Und für mich ist es immer so spannend, dann zu beobachten, vor allem wenn wir jetzt so den weiblichen Coaching-Markt, nenne ich ihn jetzt einfach mal, beobachten, dass da ganz viel passiert, das dann in eine Richtung geht von du musst nur in deiner Energie sein und deine Energie dies und das. Und ich liebe Energie. Für mich ist definitiv das ein Faktor und wie wir uns da drin halten. Und gleichzeitig können wir nicht kontinuierlich in diesem High-Vibe sein, selbst wenn wir wollen. Und gleichzeitig sich das Business dann so aufzustellen, dass es eben diesen Vibe kontinuierlich halten kann, ob ich als Ramona, ob du als Karin gerade in diesem Moment in dem Maße da sein kann, angeknipst sein kann, mit voller Power dabei sein kann oder ob wir uns gerne einfach mal unter der Decke verstecken, Netflix an und irgendwie, keine Ahnung, Kaffee trinken, Schokoriegel essen, dass es trotzdem funktioniert. Und da würde ich dich gerne einmal fragen, was so deine Sichtweise ist auf dieses, ja, wenn wir es wirklich mal diesen weiblichen Coaching-Markt einfach nennen. Wir sind uns, glaube ich, alle kollektiv einig, dass so dieses, ich sag, nenne es jetzt auch einmal klassische Bro-Marketing, dass das ist, wo viele sagen, möchte ich nicht. Ich möchte es anders haben. Und gleichzeitig passieren aber genau durch dieses, ich möchte es auf Biegen und Brechen anders haben, ganz viele Modelle, ganz viele Dinge, die genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir eigentlich wollen.
Stimme ich dir zu 1000% zu. Und ich habe über das wirklich oft nachgedacht, ja, weil ich komme aus dem Marketing, ich komme aus dem Verkauf, das ist mein Background, Betriebswirtschaft, große Unternehmen, international, das ist das, wo ich herkomme. Und Wirtschaft und Unternehmertum haben mich ewig schon interessiert. Und dann komme ich in diesen Markt und dann ging es eben darum, ja, du musst wissen, wer du bist und du brauchst nur du sein und deine Energie muss stimmen und die Vibes sind so wichtig. Und ich dachte, ja, und wie finde ich raus, wer ich bin? Wie finde ich raus, was sind die richtigen Vibes? Wie finde ich diese Dinge? Wie finde ich Antworten auf etwas, das du mir nur vage beschreiben kannst? Und ich bringe immer so gern das Beispiel mit einer Studienkollegin. Wir saßen bei Operations Research bei einer Aufgabe und ich wollte diese unglaubliche Matheaufgabe einfach verstehen. Ich wollte verstehen, wie sie funktioniert. Und Sabine sagt damals zu mir, mehr oder weniger quasi, scheiß drauf, schreib einfach die Antwort und lass es gut sein. Und ich sage, nein, ich will verstehen, wie ich dorthin komme, weil dann ist es mir bei der Prüfung egal, ob ich mich irgendwo verrechne, weil dann stimmt trotzdem der Weg und nicht nur das Ergebnis. Und das ist das, mit dem ich immer wieder so ein bisschen gehadert habe, wenn es so sehr losging, nur in diesen Vibe sein, nur gut drauf sein. Und für mich hat sich gezeigt, dass so viele Frauen in ein Business, Online-Business, Coaching-Business starten, aus genau den Gründen, die du gerade gesagt hast. Ich will mehr Freiheit. Ich will mich freier fühlen. Ich will unabhängig sein. Ich will mir den Tag gestalten können, wie ich will. Und ich will mir von niemandem was sagen lassen. Ich will es so machen, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und dieses, wie es sich für mich richtig anfühlt, wenn ich keine Erfahrung habe, wenn ich nicht weiß, wie Business per se auch funktioniert, habe ich auch keine Intuition, auf die ich zurückgreifen kann. Ich kann nicht sagen, oh, einmal im Monat zu posten, das fühlt sich gut an. Und erhoffen, dass ich damit Seven Figures erreiche und weltweiten Impact habe. Egal, auch wenn es sich so gut anfühlt, das zu tun. Oder auch, ich verkaufe dann, wenn mir danach ist. Und dann fällt es mir leicht. Ja, aber wenn das nur einmal im Quartal passiert, dann ist das definitiv kein Business, weil ein Business hat nicht die Aufgabe, dass ich mich gut fühle, sondern ein Business hat die Aufgabe per se, ein Problem zu lösen und Produkte zu verkaufen. Das ist der Grund dessen, warum es ein Unternehmen gibt. Ansonsten habe ich ein Hobby und das ist total in Ordnung, das zu haben. Ja, aber dann darf ich mich halt nicht Unternehmerin nennen. Ja, und für mich ist halt dadurch, dass ich in so vielen großen internationalen Konzernen gearbeitet habe, habe ich mir immer wieder angesehen, okay, was machen die? Was machen die, damit die funktionieren? Ja, und das war halt eine gewisse Planung zu haben. Das war ihr Budget im Blick zu haben. Das war Produktentwicklung, nicht nur neu erfinden. Ja, also kein Unternehmen, in dem ich war, die haben nur Produkte neu erfunden. Nein, da wurde was erfunden, ein Prototyp, und dann wurde es besser gemacht und dann wurde es am Markt geschickt und dann kam Feedback. Okay, das funktioniert nicht. Das macht zu viele Probleme. Das ist zu aufwendig im Handling. Das verursacht total viel Aufwand im Customer Support, da müssen wir was ändern. Und dann wurde nachgeschärft. Und das sind die Dinge, die ich mir mitgenommen habe. Keine Fünfjahresplanung, das nein, weil ich sage so, ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist. Ich bin alleinerziehend. Ich weiß nicht, bin ich noch hier? Sind wir woanders? Verändern sich die Dinge? Was auch immer passiert, das nicht. Aber dennoch zumindest 3 bis 6, oftmals auch 12 Monate, zumindest im Groben zu wissen, wo die Richtung hingeht. Und gleichzeitig diese Flexibilität, die wir haben, mitzunutzen und zu sagen, wow, ich kann schnell und agil agieren, wenn ich merke, oh, da fahre ich gerade was gegen die Wand, ja, diesen Nutzen zu haben, dass wir so flexibel sind bei den Dingen, die wir tun. Aber andererseits nicht permanent das Rad neu zu erfinden und nicht permanent ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, auch wenn es so verlockend ist, sondern viel öfter herzugehen und sagen, was ist das Produkt, das ich habe und wie kann das noch geiler werden? Wie kann das noch besser werden? Und ganz am Anfang 2013, ich bin mit meiner 21-Tage-Challenge raus und ich habe die, glaube ich, 10-mal live gemacht. bevor ich sie umgestellt habe. Und wir haben sie verbessert und wir haben sie optimiert und wir haben das Onboarding optimiert und wir haben die Abfolge, die Reihenfolge der Aufgaben optimiert und wir haben die Facebook-Gruppen, die wir damals hatten, mit bis zu 1800 Leuten anders organisiert und wir haben im Customer Support geschaut, oh, wie kann es einfacher sein? Wie kann es einfacher für uns sein? Wie kann es einfacher für die Teilnehmer werden? Wir können aber nachher auch die Sales einfacher kommen und vor allem eben dieses Denken, wie kann es einfacher gehen? Nicht, wie fühle ich mich dauernd so gut dabei, sondern wie kann es einfacher gehen? Das führt dann dazu, dass ich mich gut fühle. Das führt dann dazu, dass wir weniger Fehler haben. Das führt dazu, dass wir so gut wie keine Reklamationen oder Refunds haben bei irgendetwas, weil wir halt im Vorfeld schauen, wie können wir all diese Dinge immer wieder dezimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass diese kleinen, feinen Haarrisse im Unternehmen, die von Anfang an da sind und die notwendig sind, weil wir keiner quasi als Unternehmer geboren wurden und alles schon wissen. Aber wie können wir die so schnell wie möglich dezimieren, bevor wir wachsen, bevor das richtig ausgewachsene Riesenbrüche sozusagen im Business werden, wo du eben dann, wenn deine Energy plötzlich nicht mehr hoch ist, ja, wo du merkst, hey, und jetzt bröckeln plötzlich die Sales, jetzt bröckeln die Anfragen, jetzt bröckelt die Reichweite. Und von dem her, diese quasi Krisen, die da waren und diese Challenges haben mir gezeigt, hey, wo darf ich und wo muss ich was ändern, wenn ich möchte, dass nicht nur ich mein Business supporte, sondern dass mein Business mich supportet.
Und ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, beziehungsweise der die komplette Zeit so mitgeschwungen hat, den ich gerne aufgreifen möchte, ist, dass du immer über ein Unternehmen gesprochen hast. Weil das ist das, was die meisten eben nicht tun. Die meisten sind so ein bisschen selbstständig. Ich mache hier mal ein bisschen und dann probiere ich mich da aus und dann probiere ich mich da aus. Und diese Ausprobierphase, die darf definitiv da sein. Also wir dürfen uns da definitiv drin finden. Und gleichzeitig ab dem Moment, wo du sagst, okay, kein Plan B, Plan A, ich skaliere dieses Ding. Dann geht es darum, es tatsächlich aus dieser CEO-Rolle auch zu betrachten. Weil wir haben dann gar nicht diesen Punkt, der wird absolut obsolet von, ich traue mich nicht zu verkaufen. Das Ziel deines Unternehmens ist es, Gewinn zu machen, wie du traust dich nicht zu verkaufen. Dass all diese Dinge, die dann da mitschwingen, wenn wir nicht mehr als diese Person, nicht mehr als dieses kleine Mädchen oder als diese kleine Mädchenversion von uns selbst versuchen, hier so ein bisschen mitzuspielen, sondern tatsächlich in diese CEO-Rolle schlüpfen, aus den Bereichen von den Konzernen, von den mittelständischen Unternehmen, die Dinge rauszuziehen, wo wir wissen, die sind für uns, die mache ich mir
Genau.
zunutze und die Dinge, wo du hast auch angesprochen, mit dem Fünfjahresplan oder auch mit der Flexibilität, wenn ich auch an meine Corporate-Jobzeit zurückdenke, so dieses bisschen eine kleine Änderung durch all diese Instanzen, das ist das, was wir anders machen können. Wir sind so viel flexibler, wir können so viel schneller sein. Und im Prinzip so das Beste aus beiden Welten zu vereinen, das ist, was diese Freiheit dann kreiert. Nicht dieses, ich bin die ganze Zeit on und on und on und on. Und eine Sache, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, ich kenne meine Community ja gut, wo ich weiß, dass bei einigen dieser Gedanken hochkommen, weil ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, Karin. Und ich weiß, dass bei einigen dann dieser Gedanke hochkommt, ja, aber Ramona launcht ja die ganze Zeit neue Sachen. Ja, nach außen hin habe ich viele neue Low-Ticket-Offers, die führen aber alle zu den gleichen Signature-Offers, die wir über Jahre optimiert haben. Und das ist es, wie ich für mich so dieses Ding kreiere von, ich lebe mich aus, ich gebe dieser Schnelligkeit nach, meinen Urges, die Dinge, worauf ich Bock habe. Plus weiß ich eben, dass Challenges und so weiter für mich extrem gut funktionieren, weil ich weiß, wie ich live wirke. Und gleichzeitig ist im Backend dieses stabile System, dass auch wenn ich mal 2 Monate sage, ich mache jetzt nichts live, dann mache ich 2 Monate nichts live, aber es passiert nichts Schlimmes.
Das, wo der große Unterschied ist, ist, dass diese kleineren Tickets, diese Low-Tickets, diese Challenges, da mal was Kleines, da mal was Mittleres, dass all diese Dinge im Endeffekt für uns das sind, sage ich jetzt mal, was für Coca-Cola die neue Marketingkampagne ist. All diese Dinge sind für uns unsere Marketingkampagnen. Und wenn wir sie als das sehen und nicht, oh mein Gott, da mache ich Umsatz und damit mache ich Umsatz und damit mache ich Umsatz, sondern nein, wir nutzen das. Wir refinanzieren damit unser Marketing, ja, bringen damit neue Menschen in unsere Welt, ja, in unser Universum, zeigen ihnen, oh mein Gott, das ist total cool. Und dann startet der eigentliche Sale. Das heißt, all den Aufwand, den jetzt Coca-Cola oder wer auch immer in den neuen Werbespot, in den Super Bowl Halbzeitspot reinsteckt. All das ist das, was wir im Endeffekt auf Mikrobasis mit diesen kleineren Angeboten machen, mit Challenges machen, zum Teil natürlich auch ganz direkt mit unserem Content, den wir machen. Und das ist das, was so oft einfach auch übersehen wird, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Weil es geht nicht darum, dass wir ein Empire aufbauen mit all diesen neuen kleinen Dingen, weil dann komme ich aus diesem Hustle-Mode, ich muss permanent was Neues machen, nicht mehr raus. Und wenn wir es aber wirklich beachten, dass ich sage, hey, das ist ein Marketing-Tool, das ich nutze, dann habe ich hier etwas, wo ich wie in der klassischen Werbung à la Coca-Cola jedes Jahr Weihnachten quasi kommt. Der gleiche Weihnachtsspot, auch wenn er vielleicht ein bisschen aufgepeppt ist, auch wenn diesmal irgendeine andere Szene ist, aber die Idee ist immer die gleiche. Und so ist es bei unseren Produkten ja auch. Wir wissen, oh mein Gott, eine Challenge funktioniert bei uns extrem gut. Okay, dann machen wir die Challenge zu dem Thema oder machen wir die Challenge zu dem Thema. Oder dieses Low-Ticket funktioniert total super, um extrem viele neue Leute reinzuholen, die super highly committed sind und perfekt nachher für unsere Mid- und High-Tickets passen, dann werde ich das doch wieder und wieder machen. Und das ist ein komplett anderer Ansatz, als ob ich hergehe und sage, oh, ich habe so viele Ideen und jetzt kreiere ich einfach mal en masse, wenn ich dahinter kein System habe. Weil sonst bleibe ich in diesem, ich kreiere, permanent und baue aber trotzdem kein wirklich nachhaltiges Business auf. Dann bin ich viel mehr, ich sage jetzt mal, wie so ein Flohmarkt. Ich bin darauf angewiesen, dass was Neues reinkommt und sobald das weg ist, ist mein Tisch wieder leer, weil ich nichts anderes habe, wo ich quasi meine Flohmarktbesucher hinschicken kann, weil ich sage, oh, ich habe auch noch ein riesiges Warenlager, wo es weitergeht. Ja, und wo du erst recht richtig fündig wirst. Ja, und das ist das, was den meisten einfach fehlt. Und wenn sie jetzt auf ein Business schauen wie deines oder wie meines oder wie viele andere, die in dieser Liga eben auch schon spielen, wo wir sagen, wir haben schon mehrfach Millionen Umsätze generiert, dann sehen sie nur, oh, die launchen dauernd was Kleines. Oh, was Kleines ist gerade modern. Ah, verstehe, ich launche jetzt auch was Kleines. Aber wenn ich damit nicht auf meine 50, 80 oder 100.000 Euro Umsatz mache im Monat, bitte lass die Finger weg von kleinen Dingen, ja? Es ist so mühsam und du verbrennst dich damit, weil irgendwann brennst du aus, weil du permanent was Neues, permanent was Neues, permanent was Neues machen musst, ja?
Absolut, weil das ist so dieser gefährliche Blick von außen nur drauf. Dieses, ich schaue diese Frau an, ich sehe, wo sie steht, ich sehe, was sie macht. Okay, das muss funktionieren. Und es ist bei mir, das, während du gesprochen hast, kam mir auch dieses Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, auch bei jeder Live-Challenge, bei jeder 3 Tage Live-Challenge zum Beispiel, die ich mache. Ich weiß von vornherein, ist das eine Challenge, die in einer aufgezeichneten Version schlussendlich in meine Offer-Suite kommt. Oder lasse ich sie ausschließlich live laufen? Und je nachdem, was ich mache, und das erzähle ich nach draußen vorher ja nicht, je nachdem, was mein Ziel damit ist, baue ich dieses Ding anders auf. Bedeutet wiederum, wenn du reinkommst, sagst, okay, ich schaue jetzt mal, wie Ramona Live-Challenges machst, du aber nicht weißt, was möchte ich da drin verkaufen, was ist mein Ziel mit dieser Challenge, was habe ich langfristig damit vor. Es sind so viele Variablen, die im Endeffekt unbekannte sind. Und da sind wir dann wieder bei dieser Gleichung, bei der Lösung der Gleichung, wo du gar nicht nachvollziehen kannst, wie läuft das jetzt? Und du kannst auch nie zu 100%, wenn du bei irgendjemandem drauf schaust und das siehst, es ist ein krasses neues Content-Piece oder ein neues Offer, du weißt ja auch nicht, ob das funktioniert, sondern du siehst ja immer erstmal nur diesen Blick von außen.
Ja, und darum sage ich auch in so ziemlich jedem meiner Programme, fange ich an, mach das, was ich dir sage, das funktioniert und mach nicht das, was ich gerade tue. Weil du weißt eben nicht, teste ich gerade wieder. Du weißt nicht, stelle ich gerade neue Hypothese auf und denke mir, ha, lass mich mal schauen, ob das hinhaut. Ich bin Marketer aus vollem Herzen. Ich teste, ich probiere Dinge, um zu sehen, oh, funktioniert vielleicht irgendetwas besser. Und solange du das nicht weißt und solange du, finde ich, auch nicht wirklich sehr eng mit einem Coach oder Mentor, den du sozusagen bewunderst oder wo du cool findest, wie er oder wie sie ihr Business aufgebaut hat, solange du nicht so nah drinnen bist, um zu fragen und zu erfahren, warum tust du das? Fang nicht an, irgendwas zu kopieren. Ja, sondern geh lieber diesen Step zurück und sag, was ist denn das, was ich aufbauen möchte? Was will ich denn kurz- oder mittel- oder langfristig haben? Ja, um dann zu sagen, ah, okay, gut, ich will vielleicht gar nicht so viele einzelne Produkte. Perfekt. Dann starte jetzt mit was anderem. Es kann sich ja eh im Lauf der Zeit verändern. Aber wenn ich ihm jetzt hergehe und sage so, okay, auch bei mir, wir haben sicher so an die 10 Low-Ticket-Angebote, die wir natürlich in Funnels kombinieren können, wo wir auch Ads draufschalten, wo ich sage, natürlich darf da auch Business reinkommen, ja, weil es gibt so viele Menschen, die haben noch nie von mir gehört. Und da können wir kombinieren. Aber wenn du jetzt in meine Welt kommst und du denkst, oh, wie soll ich denn das jemals aufbauen? Sag ich, in 13 Jahren. Ja, also es geht nicht darum, dass innerhalb von 5 Minuten sozusagen nachzubauen, was entstanden ist, sondern zu schauen, wo stehst du, was willst du aufbauen und ja, wo willst du in den nächsten 6 oder 12 Monaten tatsächlich sein? Und aufgrund dessen im Reverse Engineering zu entscheiden, okay, und was sind jetzt die Steps, die ich heute mache? Und nicht herzugehen, und das wäre so typisch feminin, nicht herzugehen und sagen, oh mein Gott, das schaut so toll aus, lass uns das machen, ohne zu wissen, warum, weshalb, wieso.
Ja,
Ja.
ja. Und ein Wort, das du gerade genannt hast, das mir die perfekte Überleitung bietet, ist Hypothese. Weil wir hatten ja schon kurz gesagt, so dieses, der Markt, der verändert sich. Der Markt ist sehr viel erwachsener geworden. Ich finde vor allem so in den letzten 2, 3 Jahren hat es massiv angezogen. So 2021 war noch so, ja, so, alles so nett. Und dann so nach und nach ist es immer mehr so in eine erwachsene Richtung, bleib mal bei dem Begriff, gegangen. Und mich würde es sehr interessieren, zum einen, wie du die aktuelle Entwicklung, also so der letzten roundabout 1,5, 2 Jahre beobachtet hast und vor allem auch, was so deine Thesen sind für die nächsten Monate, Jahre, je nachdem, wie so gedanklich du da gerade dran
Ja,
bist.
die Glaskugel, ganz ehrlich, ich hätte sie gern, um wirklich zu sehen, wo es hingeht. Ja, und das, was ich momentan sehe, die jetzt schon, ich sage jetzt mal so 2, 3 Jahre am Markt sind, da habe ich das Gefühl, und erwachsen werden ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff dafür. Die fangen mehr und mehr an, sich wirklich mit Business zu beschäftigen. Ja, also nicht nur mit, ah, oh, ich habe eine Idee und bring das raus und binde, weil jeder wird es kaufen. Also ich glaube, so diese extreme Goldgräberstimmung, verkauf ein Secret Offer und die Leute rennen dir die Bude ein und reden nur von deiner Energy und du hast 7 Figures. Diese Phase ist vorbei. Das heißt, auch die Menschen haben mehr gelernt, was es heißt, das oder das oder das zu kaufen. Und das finde ich sensationell, weil das bereinigt immer wieder den Markt und es zieht die Qualität am Markt massiv an. Und das ist das, was wir im Endeffekt alle wollen, weil wer die Qualität nicht bringen will, ist halt einfach nicht mehr Markt. Und das ist für jeden gut, der bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Und das, was ich schon sehe, jetzt momentan ist dieser massive Trend mit KI. Jeder versucht sich darin, jeder probiert aus. Erst heute habe ich einen Beitrag von jemandem in einer anderen Gruppe gelesen, die gemeint hat, boah ja, ich war die letzten 2 Wochen ziemlich ausgenockt, gesundheitlich und familiär. Also habe ich mir mal schnell einen KI-Klon erstellt und sie quasi macht jetzt meine Reels, also B-Roll-Reels, ja. Und das sind schon Sachen, wo ich denke, da werden viele darauf zurückgreifen. Und im Moment sieht man auch noch, du erkennst noch, ist es ein KI-Reel, ist es ein KI-Klon, ein KI-Foto etc. Aber das wird sich relativ rasch, glaube ich, auflösen sozusagen. Wir werden es sehr rasch nicht mehr wahrnehmen können. Ja, momentan könnte es noch sagen, ah, cooler Filter, der irgendwie drüber liegt. Ja, da wird sich jetzt noch mal ordentlich was tun und ich denke, jetzt kommen diesbezüglich auch ganz viele noch mal so kleine Angebote mit auf den Markt, die halt mal so schnell mit KI erstellt worden sind, weil das geht jetzt easy going, ja. Und auch da wieder, wenn kein Businessmodell dahinter steht, ja, wird das nicht lange halten, weil wie immer, wenn viele auf den Markt strömen, ist der Markt schnell gesättigt und dann bleiben ein paar über. Weil alle dann plötzlich, trotz alledem, auch wenn wir nie darüber reden, aber über Marktanteile sprechen und klar definieren, quasi, wer hat denn mehr Marktanteile, wer hat mehr Reichweite, wer hat mehr Kunden und das heißt nicht per se mehr Umsatz, ja. Aber im Klar zu sein, in welchem Segment bin ich unterwegs und damit eben auch zu wissen, oh, mehr Marktteilnehmer heißt, da wird's spannend dazwischen und da wird die klare Positionierung einfach auch nochmals wichtiger. Und das ist das, was ich eben für mich jetzt auch momentan sehe, wo es gefühlt jetzt wieder hingeht. Mehr zu dieser Spezialisierung im Sinne von, wofür stehe ich tatsächlich und für wen stehe ich tatsächlich? Nicht so sehr, was tue ich, aber wofür stehe ich tatsächlich? Und da selektieren sich momentan in meinem Empfinden her, die die Marktplayer wieder so ein bisschen klarer. Ja, also vor 3, 4 Jahren war es wurscht, was du gemacht hast und wofür du gestanden bist. Du hast gesagt, hey, ich habe das erreicht und alle waren bei dir. Ja, und du hast gesagt, hey, ich habe das erreicht und alle waren bei dir. Völlig egal, ob du weißt, wie man, keine Ahnung, Babys beibringt, nicht mehr in die Windel zu ludeln oder ob du weißt, wie du Immobilien in Milliardenhöhe verkaufst. Es war völlig egal. Du hast nur gesagt, ich weiß, wie das geht und alle waren da. Und da wird jetzt momentan einfach wieder mehr selektiert und das ist das, wo ich momentan sehe, da geht's hin. Das Marketing verändert sich wie immer. Ja, die Art und Weise, wie wir unseren Content machen, was in unserem Content steht, das wird momentan auch wieder ein bisschen spitzer. Weil du vorher auch Bro-Marketing angesprochen hast. Ich finde, viele Frauen trauen sich jetzt gerade auch wieder mehr zu sagen. Ich sehe auch so diese, für mich selber, aber vielleicht einmal aufgrund meiner Altersklasse, diese massive, ja, zum Teil wirklich massive, lassive Darstellung der Frauen nimmt wieder sehr ab. Ja, also es gab eine Phase wirklich, wo jede Frau quasi nur mehr in die Sus da war und wenn sie das gemacht hat, dann war sie Seven Figures. Da
Ja.
ich dachte, hey, was tun wir da als Frauen? Leute, ich meine, hallo. Ja, auch wenn die meisten, die das gemacht haben, trotzdem Frauen als ihre Zielgruppe hatten und nicht per se Männer, aber das war für mich dann schon spannend. Nicht, weil ich meinen Körper nicht mag oder nicht, weil ich die Sus nicht klasse finde, aber weil ich mich schon frage, was ist das für ein Marketingtrend? Was entsteht da gerade? Was tun wir als Frauen da?
Ja.
Wir gestalten den Markt, ja, eben weil er so stark frauenlastig ist, ja. Das geht momentan auch wieder weg. Also es geht auch da wieder mehr Richtung High Quality, Richtung individuelleres Branding, ja. Und das finde ich sehr spannend. Und durch dieses Branding selektiert sich eben dann auch wieder die Zielgruppe, für wen bin ich nicht. Genau.
So, so spannend. Und im Endeffekt schwingt ja an allem mit, so wie wichtig die Brand ist. Das
Ja.
heißt, wie wichtig es ist, wie deine Brand wahrgenommen wird, wen du als Community anziehst, für wen du die Dinge machst, was deine Core Message dahinter ist. Dann auch, ich finde es auch so mit Marketing, ich glaube, da. Wir haben durch KI natürlich noch mal andere Möglichkeiten, das klar. Und gleichzeitig glaube ich, dass der wichtigste Faktor im Marketing sein wird, auch so in den nächsten 6 bis 12 Monaten, ist absolut Kreativität. Also ich glaube, wir werden mehr in eine Richtung gehen von den Coca-Cola-Kampagnen. Also dass es mehr so diese Dinge sein wird von, es hat Hand und Fuß. Es ist nicht einfach, ich packe jetzt hier mal was raus, habe ein Foto von mir, klatscht da irgendwie einen Titel von einem Offer drauf, sondern dass da Geschichten erzählt werden, dass da eine gewisse Stimmung eingefangen wird. Ob man es jetzt original erstellt oder durch KI, wenn das Ganze dann zu einem bestimmten Niveau dann fortgeschritten ist, das sehen wir dann. Aber im Endeffekt, dass es mehr in Richtung visuelles Storytelling an vielen Stellen geht. Da bin ich fest von überzeugt und dass da eben auch so Qualität definitiv wieder ein wichtigerer Punkt wird. Qualität vor Quantität, vor diesem noch ein Reel und noch ein Reel und noch ein Reel und noch ein Reel, sondern da mehr. Also dieses, welche Welt möchte ich denn erschaffen? Welches Empfinden möchte ich um meine Brand herum erschaffen? Was zieht diejenigen an, die ich damit erreichen möchte? Dieses Embodiment über ein, das habe ich erreicht, das ist mein Auto, das ist mein Haus, sondern dieses, es tatsächlich verkörpern.
Ja. Und das, was du gerade sagst, eben dieses Storytelling, diese Art der Brand Recognition, also was spielt in meine Brand alles rein? Welche Werte transportiere ich mit meiner Brand? Wo es eben auch bis vor ein paar Jahren hauptsächlich war, oh mein Gott, du warst in Dubai, oh mein Gott, du warst in Vegas, oh mein Gott, du warst irgendwo am Strand und hast da jetzt Champagnerflaschen und Co. Das war ja auch so ein sehr beliebtes High-Ticket-Motiv im Endeffekt, ja. Dass das symbolisiert hat. Und momentan sehe ich es gerade, wie das geht, aus dieser Richtung her wieder so ein bisschen mehr zurück zu den Basics, aber so wie du eben auch sagst, auf hoher Qualität.
Ja.
Und damit zeigt sich eben auch, wie überall, ja, wo trennen sich sozusagen die einzelnen Brands, ja, weil es gibt, ich weiß nicht, wie viele zig Tausend vermutlich Nachahmer, auch von Coca-Cola.
Ja.
Ja, und manche davon kriegst du im super, super billigst Supermarkt, ja, oder im Tetra-Pak oder in was auch immer. Aber von denen siehst du nie solche Werbespots.
Ja.
Und da sieht man eben auch, wer fängt wirklich an, Business als Business zu betreiben und versteht es eben auch, das, was das Business ist, in eine Marke zu packen, auch losgelöst von der Person per se. Ja, weil ansonsten haben wir, ja, Personal Branding finde ich extrem wichtig, aber wenn die Personal Brand zu sehr an das Produkt gebunden ist, habe ich ein Problem. Und wenn die Personal Brand an gar nichts gebunden ist, habe ich auch ein Problem. Weil dann habe ich keine Community, die wirklich treu ist, da ich sage, okay, heute mache ich Immobilien, aber morgen verkaufe ich, keine Ahnung, Badeutensilien, ja. Wenn nicht klar ist, wofür ich stehe, welche Werte vermittelt werden, sondern nur der Hype um das Produkt, dann habe ich keine Community, die mit mir mitgeht. Ja, und viele derer, die eben, ich sage jetzt mal, vor 5 oder 6 Jahren in den Markt kamen, noch relativ neu, Mitte 20, Anfang 30 vielleicht, die kommen jetzt in diese Phase, dass sie sagen, oh, vielleicht will ich doch Baby, vielleicht will ich doch Familie, vielleicht will ich doch, da ich sage, und jetzt hast du hoffentlich wirklich ein stabiles Business aufgebaut. Und da kommen auch dann noch mal andere Werte mit rein. Und ein Punkt, den ich schon auch glaube, der absolut relevant bleiben wird, ja, wie viele Menschen wissen, dass es dich gibt.
Ja.
Ja, also das bleibt nicht aus bei diesem zweimal zu posten die Woche, ja, gerade durch den KI-Content. Es wird noch mehr Content geben, da herauszustechen, hervorzustechen, gesehen zu werden, deine Community aufzubauen, wird relevant werden. Also sich da breit aufzustellen, macht definitiv auch Sinn. Und es kann auch sein, dass du sagst, ich stelle mich breit auf meinem Insta-Account. Ja, ist auch okay. Oder ich stelle mich quasi breit auf meinem YouTube-Account und sorge dafür, dass krasses Wachstum und krasse Reichweite da ist. Also das sind schon Dinge, wo ich auch sehe, das wird ein so ein Mitbewerbs- oder auch Wettbewerbsvorteil sein, wenn du es rechtzeitig schaffst, hier eben auch entsprechend hochqualitative Reichweite aufzubauen.
Ja, das ist der Knackpunkt, diese hochqualitative Reichweite, diese Tiefe in der Community, dass du
Genau.
loyal Clients hast, dass du Kunden hast, die du im Endeffekt, wo du es jetzt sagen könntest, hey, wir machen morgen einen Zoom-Call, Community kommt zusammen, ich brauche eure Hilfe. Und da dann einige Leute drin sitzen, einfach nur, weil sie sagen, okay, Karin hat gesagt, wir machen den Call, natürlich machen wir den Call, okay, I'm
Genau.
in.
Genau. Ja, also das wird halt so oft unterschätzt, ne? Also wenn jemand sagt, oh, ich komme über meine 10.000 nicht rüber und du dann genauer nachfragst, stimmt die Product Suite, spricht die oder passt die Positionierung, passt die Reichweite, dann findest du bei mindestens ein, wenn nicht zwei und manchmal bei allen drei Punkten einfach sofort die Knackpunkte. Das heißt, Business und Businesswachstum ist per se so einfach. Ich muss mir nur anschauen, wo ist mein größter Flaschenhals? Wo fließt's halt einfach nicht? Ja, und dann fange ich an dem zu arbeiten. Und von dem her ist Business per se so simpel. Es ist wirklich so simpel. Wir brauchen nicht die tausendste Top-Secret-Strategie, die scheinbar noch niemand sonst zuvor probiert hat. Ja, weiß ich. So Top-Secret. Er sagt, nein. Es hat jeder schon alles probiert und du kannst alles überall nachlesen. Und es gibt nicht dieses eine geheime Ding, ja, sondern die Frage ist vielmehr, hey, weißt du, wo dein Flaschenhals ist und weißt du, wie du den beseitigst? Ja, das ist für mich die Quintessenz im Endeffekt vom Business.
Absolut. Und das ist auch der Punkt, wo wieder die Identity mit ins Spiel kommt, weil die kann definitiv an vielen Stellen auch dieses Bottleneck sein.
Definitiv, ja, weil wenn ich nicht in der Identity bin, das aufzubauen, das umzusetzen, meine Produkte zu verbessern, meinen Content zu verbessern, mein Marketing zu verbessern, wirklich auch sichtbar werden zu wollen, dann scheitert es an dem. Ja, aber das ist das, womit sich so viele nicht auseinandersetzen. Die sagen dann ja, meine Landingpage hat nicht konvertiert oder der Algorithmus hat mir eins rein gepfuscht oder das war, meine Kundin hat nicht gebucht. Da sage ich, ja, warum wohl? Ja, also dir immer wieder anzuschauen, okay. What's in it for me? Ja, also es ist ja alles Feedback und wie gesagt, als Marketer, wir wollen analysieren. Und in deinem Business, solange du nicht wirklich 4, 5, 6, 7, 10 fixe Mitarbeiter hast, wo du sagst, du bist zuständig für Finanzen, du bist zuständig für Marketing, hast du eben nun mal einfach alle Hüte auf. Ja, und das muss dir klar sein und das muss dir bewusst sein.
Ich glaube, wir könnten da jetzt noch ewig drüber sprechen. Wir würden noch auf so viele wichtige und tiefe Punkte kommen.
Ja.
Und gleichzeitig möchte ich die Chance nicht verpassen, dir eine Frage zu stellen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Und ich bin sehr gespannt, was deine Antwort drauf ist. Und
Okay.
zwar, wenn auf einmal von heute auf morgen kein Internet mehr da wäre, wir haben noch Elektrizität, Es wird einige Dinge geben, die in der Welt nicht mehr funktionieren, wenn wir dann kein Internet mehr haben. Aber sonst so grundsätzlich Elektrizität und so weiter funktioniert, aber kein Internet mehr. Was würdest du machen? Was für eine Art von
Ich
Business hättest du?
würde wieder schreiben. Ich würde ganz einfach wieder schreiben. Schreiben war und ist meine Leidenschaft und mit Schreiben kannst du so viel kommunizieren und voranbringen. Und ja, mit Schreiben kannst du eben auch dann Flugzettel aufhängen und den Leuten sagen, oh, so geht's, ja, ich habe noch Wasser oder schließen wir uns zusammen, tun wir dies, tun wir jenes oder ich habe eine Idee. Wer hat Wolle? Ich kann stricken.
Ja.
Ja, also ich würde definitiv wieder anfangen mit Schreiben. Ganz normale, ganz klassische Kommunikation. Ich würde mir die ich habe, was will ich jetzt als nächstes erreichen? Ja, also in dem Moment denke ich, geht jeder mal zuerst in den Überlebensmodus. Aber dann würde ich schauen, okay, was sind die Ressourcen, die da sind? Wie kann ich aus dem, was ich jetzt habe, auch wenn wir kein Internet haben, wie kann es vorangehen? Ja, und ich habe, keine Ahnung, vor letzten Jahrtausend, glaube ich, war das noch. Nein, jetzt nicht ganz, aber vielleicht auch. Ja, doch. Habe ich Flugzettel verteilt in Stiegenaufgängen und an Laternenmasten geklebt. Ja, ich habe via Telefon habe ich in einem Callcenter Internetanschlüsse verkauft. Okay, die gibt's dann jetzt nicht. Dann würde ich was andere. Also, weißt du,
Ja.
es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Ja, ich habe Kerzenpartys gemacht. Also, es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Ja, und ich sage immer, es ist kein Mangel an Geld, es ist maximaler Mangel an Ideen.
Ja.
Und da ging es dann darum, sich auf das wieder zu besinnen und zu sagen, hey, was kann ich eigentlich richtig gut? Ja, und mit dem wieder loszustarten. Und dann, irgendwer kommt dann und der findet wieder das Internet, garantiert.
Vielleicht ja du. Wer weiß. Mega, eine super, super coole Antwort. Und es war ein so schönes Gespräch mit so vielen Goldnuggets. Wenn du gerade zuhörst, stell auf jeden Fall sicher, Karin auch zu folgen. Wir werden alle relevanten Links unten in die Shownotes reinpacken. Und dir, Karin, ein riesengroßes Dankeschön für deine Zeit und für all die Wisdom, die du mit uns geteilt hast.
So, so gerne.